ist der Mensch nur so viel wert, wie er verdient? Das ist das Thema. Der Urs hat den Text erwähnt. Viele von euch kennen das Gleichnis. Damit wir noch etwas besser reinkommen, erzähle ich euch kurz so ein bisschen als Rahmen. Zuerst eine Geschichte von meinem Vater und dann am Schluss so wieder eine Geschichte von meinem Vater, etwas, was er gemacht hat. Wir hier daheim, ich bin ja in Sachsen aufgewachsen, zwischen Schrute und Adelboden, in einem alten Haus. Wir hatten im Keller einen Sandhaufen. Und im Herbst hat der Vater einen Sack Rüebli gekauft. Und dann haben wir die Rüebli im Sandhaufen vergraben, damit sie frisch bleiben sind. Vielleicht haben wir auch noch Hebene vergraben, das weiß ich nicht mehr. Nachher, als mein Vater verunglückt ist, hat mein jüngster Bruder das alte Haus abprotzt und hat ein neues gebaut. Und beim Abprotzen haben wir auch den Sandhaufen weggeräumt, weggeschaufelt. Und nachher ist eine Ofenmaltinenbüchse vorgekommen. Mit einem Bündel hunderter Noten drin. Und das war schon ganz so vergilbt und sie so ein Geschmäckchen angenommen vom nassen Sand natürlich. Wir waren stutzig, wir Kinder, wir haben uns gefragt, was soll das? Dann kam meine älteste Schwester gekommen, wir waren 7 Kinder. Er kam und hat gesehen, der Vater hat mir anvertraut, er hat das Geld dort vergraben, wenn das Haus sollte abbrennen, dass mindestens etwas da wäre. Jetzt müsst ihr wissen, mein Vater ist ja in Wien aufgewachsen. Noch vor dem Ersten Weltkrieg. Hat er den Ersten Weltkrieg erlebt. Dann in Wien ist alles genommen worden. Da ist nicht mehr geblieben, die Hunger gehabt. Das Geld hat keinen Wert mehr gehabt. Dann ist er in die Schweiz geflüchtet. Und dann hat er mitbekommen, gleich drauf, schon der Zweite Weltkrieg, oder bloß 20 Jahre später. Und dann haben die Wiener gerade um mich alles verloren. Und die haben nicht mehr auf die Seite da. Die haben gesagt, ja, wir verlieren das Geld gleich. Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Vater ein Bankbüchlein hatte. Gut, als Schäfergrübler und mit 7 Kindern ist sowieso nichts übrig geblieben. Und das war so seine Vorsorge, oder? Wenn das Haus abbrennen sollte, dass wir wenigstens etwas hätten daheim. Jetzt haben wir heute in der Geschichte, hören wir auch von ihm, was Geld vergrabt. Und wir fragen ja auch nach einem Motiv. Warum macht er das? Jetzt haben wir aber zuerst die Geschichte gehört. Franziska liest es dir.
Von den anvertrauten Zehnten. Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der, der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach: Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 2 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, du hast mir 2 Zentner anvertraut. Siehe da, ich habe damit 2 weitere gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Da trat auch herzu, der 1 Zentner empfangen hatte, und sprach: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg deinen Zentner in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechseln bringen sollen, und wenn ich gekommen wäre, hätte ich das meine wiederbekommen, mit Zinsen. Darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihm dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und den unnützen Knecht werft in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähneklappen.
Wie gesagt, auf den ersten Blick scheint das Gleichnis auf die Frage eine Antwort zu geben. Ist der Mensch so viel wert, wie er verdient? Ist der, der am Ende des Monats mehr im Portemonnaie hat, mehr wert als der, der weniger hat? Jesus redet vom Reich Gottes wie von einem Aktienpaket. Geschäft, Spekulation, Börse. Ist ja wie im richtigen Leben. Wer hat, dem wird gegeben. Wer nichts hat, dem wird das auch noch genommen. Wuchern, Gewinn machen, schieben rein. Bohnen einstreichen. Es ist, als hätte Jesus Sprachunterricht bei einem Börsenjuppi genommen. Aber noch viel schlimmer ist die Botschaft vom Gleichnis. Es scheint, als die viel Geld auf die Kante legen, eine Eintrittskarte hätten im Himmel. Sollen Wucherer, Spekulanten, Geldfüchse die geeigneten Vorbilder sein für das Reich von Gott? Ich glaube, das Gleichnis will etwas anderes sagen, aber was denn? Ich denke, wir kommen der Antwort nur näher, wenn wir den 3. Knecht ein bisschen genauer angucken. Ihr erinnert euch, das ist der, der den Schatz vergraben hat. Was hat der Typ falsch gemacht? Ehrlich, wenn man das so liest, dann kann er immer ein bisschen leid tun. Er kommt ausgesprochen schlecht weg. Der Herr nimmt ihm das, was er gegeben hat. Gut, das wäre ja noch okay. Aber darüber hinaus wird er auch noch verurteilt, der hergeschickt, der heulen und Zähneklirschen ist. Er wird zum Teufel gejagt. Das kann ihm schon erbarmen. Denn immerhin, er hat ja nichts Falsches gemacht. Er hat die anvertrauten Pfund nicht verprasset. Er ist sie nicht verjassen. Er hat sie nicht verspielt in Casinos. Er hat genau das zurückgegeben, was ihm der Chef anvertraut hat. Sicher, es ist nicht gerade eine pfiffige Idee, anvertrautes Geld zu vergraben. Es ist auch nicht gerade unbedingt eine pfiffige Idee gewesen, was mein Vater gemacht hat. Der Janis war der Tag, Banklehre abschließt. Der Urs hat schon gesehen, der hätte hier andere Ideen gehabt. Der hätte dann schon eine Anlagestrategie entwickelt. Aber seit wann ist Pfiffigkeit eine Voraussetzung für das Reich von Gott? Und darum jetzt noch einmal die Frage, um die geht es ja. Soll der arme Knecht wirklich auch in der Bibel nur so viel wert sein, wie er verdient? Mach Gewinn, setz dich auf die Liste der Topverdiener und du bist jemand. Und dann springt die Himmelstür weit auf. Irgendwie sind wir da in einer Sackgasse, das spüren wir. Und wir kommen dort nur daraus raus, wenn wir fragen, ja, was hat denn der Mann so grottenfalsch gemacht? Der Martin Luther hat eine Einsicht gewonnen, wann er über die Menschen nachgedacht hat. Und er hat gesehen, etwas kostet den Mensch immer oder fast immer. Kopf und Kragen. Wisst ihr was? Seine Selbstrechtfertigung. Genau dort ist das Problem vom Angestellten. Seine Selbstrechtfertigung auf Berndeutsch, die Art und Weise, wie er sich rausschnurrt. Die Art und Weise, wie er begründet, dass er sein Talent begraben hat. Er hat natürlich nichts falsch gemacht. Behüt es nicht. Die Schuld an allem ist wer? Sein Herr. Ausgerechnet. Was sieht der kämmerliche Typ? Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du schneidest, wo du nicht gesät, und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Ja, um Gottes Willen, woher weiss er das? Wo hat er die Idee her, dass sie Herr ein harter, unbarmherziger Mensch ist? Das Gleichnis erzählt ja gerade genau das Gegenteil. Ich habe es x-mal gelesen, genau auf diesen Punkt. Der Herr vertraut ihm an, er teilt die Talente aus, völlig frei, er stellt keine Bedingung, keine Bedrohung, wenn du nicht, dann. Nichts von dem. Nicht einmal eine Erwartung, gar nichts. Und trotzdem poppt der Jammerknab. Er wüsste, dass sein Herr ein strenger Mensch sei. Das ist eine glatte Logik. Er denkt sich sein Herr einfach mal aus. Er erfindet ihn freihändig, der ist er so und fertig. Aus seinem Herr, wenn ihm jetzt noch gerade die Talente anvertraut hat, da macht er einen strengen, hartherzigen Mann. Und so probiert er sich zu rechtfertigen. Er ist nicht schuld, sondern sein Herr ist schuld. Ich denke, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ich verstehe es zumindest so. Was will Jesus mit dem Gleichnis sagen? Wir merken jetzt auf einmal, sie wird mit drin in dieser Geschichte. Jetzt haben wir es ging noch so ein bisschen können, einfach aus der Distanz anhören. Aber jetzt sind wir plötzlich mit drin, wir alle. Der Knecht macht sich ein völlig falsches Bild von seinem Herrn. Ja, genau. Falsche Bilder machen wir uns doch auch. Von den Menschen und von Gott. Wir haben doch auch falsche Vorstellungen. Bleiben wir zuerst mal bei den Menschen. Der ist ja so und fertig. Massimo Rocchi. Das ist ja so und fertig. Obwohl in der Tat der Wahrheit es ganz anders ist. Der Max Frisch, der hat das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas im Himmel oder unten auf der Erde. Der hat das auf das Verhältnis von Mensch zu Mensch übertragen. Er hat den Roman Stiller geschrieben. Und da klagt Julika über ihren Mann Folgendes. So also siehst du mich. Du hast dir nun einmal ein Bildnis von mir gemacht. Das merke ich schon. Ein fertiges und endgültiges Bildnis. Und damit Schluss. Anders als so, ich spüre es ja, willst du mich einfach jetzt nicht sehen. Nicht wahr? Nicht umsonst heißt es in den Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Jedes Bildnis ist Sünde. Es ist genau das Gegenteil von Liebe. Wenn man einen Menschen liebt, so lässt man ihm doch jede Möglichkeit offen und ist trotz aller Erinnerungen einfach bereit zu staunen und immer wieder zu staunen, wie anders er ist, wie verschiedenartig und nicht einfach so. Nicht ein fertiges Bildnis, wie du es dir machst von deiner Julika. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht so. Immer redest du dich in etwas hinein. Du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Das ist alles, was ich darauf sagen kann. Falsche Bilder machen sich nicht nur Mann und Frau voneinander oder Angestellte vom Chef, wie im Gleichnis. Der Offizier vom Soldat, der Lehrer vom Schüler, der Trainer von seinen Spielern und. Aber jetzt sind wir noch nicht fertig. Der Herr im Gleichnis, der steht ja vor Gott. Es ist Gott, der frei austeilt von seinen Schätzen. Und jetzt stellt sich der Knecht, der Gott, unbarmherzig, hartherzig vor. Einer, der nur eine Leistung verlangt. Schaffen, noch einmal schaffen. Erfolg müssen wir doch ausweisen, auch als Christ. Wir wollen doch erfolgreich sein, wir sollen. Menschen zu Glauben führen, dienen bis zum Umfallen. Am Basar der Letzte sein, der rausgeht. Bügeln für Gott. Und darum die Reaktion vom Knecht. Ach was. Ich genüge ja eh nicht. Ich kann den Anforderungen von meinem Chef ja eh nicht entsprechen. Und darum in Dreck mit dem Talent. Nichts machen aus den Gaben und Fähigkeiten. Die Angst vor Gott lähmt ihn total. Und so fährt schon zu Lebzeiten zu grossen Heulen und Zähneknirschen an. Oder anders gesagt, wer sein Herr verteufelt und strenger macht als er ist, der bekommt auch verteufelt viel Angst. Der Fehler vom Dritten, der rückt jetzt endlich die anderen zwei ins rechte Licht. Die finden Anerkennung von ihrem Herrn. Nicht darum, weil sie tolle Kapitalisten sind, sondern weil sie den Ruf in die Freiheit verstanden haben. Die verstanden, wir sind reich beschenkt von Gott. Der hat uns Gaben, der hat uns Fähigkeiten gegeben. Und jetzt dürfen wir das einsetzen, was wir haben, in grosser Freiheit. Nicht, weil wir Angst haben vor Gott. Nicht, weil wir denken, der Gott könnte uns doch bestrafen, wenn wir nicht genau so handeln, wie er es ausgedacht hat. Ich denke, das Gleichnis möchte uns auch sagen. Habt nicht falsche Vorstellungen von Gott. Vor allem von einem Gott, der zu allerletzt streng und ungerecht ist. Ein Gott, der ihm Angst einflößt. Der Martin Luther hat gesagt, zeig mir deine Angst und ich sage dir, wer dein Gott ist. denn wie du glaubst, so fürchtest du auch. Drum Botschaft von diesem Text, bleib bei deinem schlichten christlichen Gott. Jesus Christus hat uns ja vorgelebt, wie Gott ist. Studier Geschichten von Jesus. Nimm das Bild von Jesus in dich auf. So ist Gott. Er ist Gott. Er gibt das Bild ab von Gott. Und schau auf die Gaben und Talente, was der Gott dir gegeben hat, frei, einfach so ausgeschüttet. Du musst nicht meinen, dass du nur etwas, wenn du krampfst für Gott. Dummes Zeug. Gott liebt dich, weil du bist. Einzigartig, grossartig. Ausgestattet mit Gaben und Talent. Was du frei, ohne Angst, darfst einsetzen. Ohne den verteufelten Leistungsdruck, der so viele Christen krank macht. Freiheit gibt Gott. Das ist Liebe. Gott ist Liebe. Hört, was der Johannes schreibt. Im 4. Brief. Im 1. Brief, 4. Kapitel. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Und wir können dem Tag des Gerichts mit Zuversicht entgegensehen. Denn wir leben in dieser Welt, in derselben Gemeinschaft mit Gott wie Christus. Und unsere Liebe kennt keine Angst. Weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und zum Schluss noch das. Ich habe angefangen mit einem Geschichtchen von meinem Vater. Als ich auf die Welt kam, hat die Spar- und Leihkasse Frutigen zu meiner Geburt ein Büchlein geschenkt. Ein Bankbüchlein mit 5 Franken drauf. Mein Vater hat noch 10 Franken drauf da. Seit diesem Tag ist nie mehr etwas drauf gekommen. Ich habe das Bankbüchlein kurz nach meinem 50. Geburtstag auf die Spar- und Leihfrutigen gebracht. Mit diesen 15 Franken Guthaben. Ich habe zurückbekommen mit Zins und Zinseszins 73,95 Franken. Es hat sich verfünffacht. Vielleicht gibt es unter uns jemanden, der sieht, was bin ich denn noch wert. Überhaupt, was bin ich wert? Vielleicht bin ich jetzt alt und kann nicht mehr. Oder ich bin krank und vermag auch nicht mehr. Was kann ich noch tun? Ich habe weniger als der Knecht im Gleichnis, der das Talent bekommt. Ich habe keine Talente, ich habe nichts. Ich sage dir, es kann sich vermehren, auch wenn du wenig hast. Auch wenn du das Gefühl hast, es ist nicht mehr viel. Aber wenn du das gibst, in grosser Freiheit, wohlverstanden, in grosser Freiheit und Liebe, dann kann etwas daraus werden. Aus wenig kann viel werden. Ich bin heim aus der Bank raus als reicher Mann. Dein Leben dreht genau so Zins. Amen.